Zeit Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Camping. Ich musste gerade kurz drüber nachdenken. Mir gegenüber sitzt wie immer der Marc von der Bergprise.
Moin.
Und heute haben wir zwei Gäste mitgebracht, die ich schon etwas länger kenne, ausnahmsweise du mal nicht, Marc. Nämlich Sandra und Jens von, wie heißt euer Kanal? I Like Reisen, richtig?
I Like Reisen, genau, ja.
Morgen.
Ja.
Hi.
Ihr seid auf YouTube aktiv im Campingbereich.
Wir versuchen das, ja.
Ja.
Genau. Erzählt doch einfach mal, stellt euch doch einfach mal kurz unseren Zuhörschauern ein bisschen vor. Wie seid ihr dazu gekommen?
Wie sind wir dazu gekommen? Wir haben ja damals blindlings unseren Wagen bei dir gekauft. Online aus Ägypten,
genau.
Weil wir waren insgesamt 15 Jahre in Ägypten gewesen. Beruflich, wir haben Tauchcenter, große Tauchcenter gemanagt in Ägypten. Und blindlings den Wagen gekauft, viel YouTube geschaut, dann irgendwie auf die Kastenwagen-Geschichte, Thematik gestoßen. Und dann waren wir infiziert. Dann haben wir quasi gekündigt, haben uns den Wagen abgeholt. Das war zu der damaligen Zeit, das war vor fast genau 3 Jahren, war das wohl einer der wenigen Kastenwagen, die wirklich auf den Besitzer gewartet haben. Und so war es gewesen. Das heißt, der Wagen, der durfte noch 2 bis 3 Monate bei dir dann stehen. Und dann haben wir eigentlich
die Zeit eingekauft, oder? Also zu dieser wilden Zeit.
Ja. Das war die absolut wilde Zeit, ja. Das kann man so sagen.
Das ging aber noch, oder? Also das war noch okay. So vom.
Wir hatten Glück, weil es ein Vorläufer war.
Wir hatten Glück, weil es ein Vorläufer war und deswegen haben wir den dann auch direkt zugesagt gehabt, ja.
Genau.
Mhm. Und ja. vor allem war hier
Sunlight Cliff Adventure 640.
Ja.
Sehr happy damit.
Bitte?
Sehr gut. Ich weiß es natürlich schon, aber ich wollte es jetzt nochmal hervorheben.
Ja. 6,40 Meter heißt Kastenwagen Längsbetten, richtig? Ducato.
Ganz genau.
Das war wichtig.
Wir haben gestern dein Video gesehen, da ging es ja auch viel um Längsbetten und so weiter. Mhm. Und wir sind da auch ziemlich happy drüber, ja.
Ja.
Ja, verstehe ich. Weil ich sie nicht habe.
Und die Idee war damals eigentlich, wir sind ja viel schon auch in der Welt unterwegs gewesen, die letzten Jahrzehnte, das diesmal einfach auf YouTube zu veröffentlichen, weil in der letzten WhatsApp-Gruppe haben sich die Leute beschwert, dass sie nicht drin waren. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es auf YouTube, dann kann sich keiner beschweren. Ja, und das ist jetzt irgendwie gewachsen. Und und da halten wir letztendlich so die Reisen fest. Und Europa, da reisen wir einfach kreuz und quer durch.
Mittlerweile seit fast unterbrochen 3 Jahren.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuschauhörer. Euer Kanal heißt I Like Reisen, zu finden bei YouTube. Ihr seid, glaube ich, bei Instagram auch aktiv, oder?
Genau.
Instagram und Facebook, ja.
Ja.
Genau, also da lohnt sich es auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Jetzt für diejenigen, die das Bild gerade nicht sehen, ich halte mir ja ein bisschen die Augen zu, aber also was ich da sehe bei euch, wenn ich so aus der Schiebetür rausgucke, das ist jetzt aber hoffentlich nicht das Meer.
Doch, es tut uns sehr leid.
Das Dunkelblaue ist das Meer und das schöne Hellblaue, das ist der Himmel, der Wolkenlose.
Ja, dann würde ich sagen, danke für die Aufnahme des Videos. Wir sind dann jetzt, glaube ich, durch.
Wir machen was falsch. Oder vielleicht machen wir noch was richtig und irgendwann müssen wir es dann noch richtiger machen.
Ich weiß nicht so recht. Wo genau seid ihr denn gerade? Haut mal raus.
Wir sind gerade direkt über Port de Soyer auf Mallorca, also Spanien. Ja, und wenn man in die andere Richtung schauen würde, würde man auch direkt den Leuchtturm von Port de Soyer sehen. Richtig schön.
Mhm.
Ja, wir sind gerade aktuell so ein bisschen.
Entbehrung.
Ja, auf 6 Quadratmeter, das ist halt auch nicht immer einfach. Ne?
Die diesjährige Überwinterungstour war Spanien, Südspanien vor allem und Marokko. Waren wir 10 Wochen insgesamt gewesen. Und aktuell klingt die Überwinterung so ein bisschen aus mit einem Zwischenstopp in Mallorca, weil das ist für uns ein ganz besonderer Ort. Dadurch, dass ich damals meine Tauchkarriere angefangen habe in Mallorca und nach Mallorca ein halbes Jahr in Thailand war und bin dann wieder zurück zu meinem ersten Tauchlehrerjahr, also wirklich in den absoluten Anfängen damals. Und habe dann hier wieder eine Saison gearbeitet. Und das Ganze ist jetzt 17 Jahre her. Und von daher ist sehr, sehr besonders, wie sich das Ganze hier entwickelt hat und wie es hier so aussieht, ja, und was sich geändert hat. Also so ein bisschen ein Abstecher in die Vergangenheit. Sehr, sehr schön.
Wie Grad hat's denn bei euch?
Ja, das ist aber noch nicht so schön, gell?
Nee.
14 Grad?
Ja, tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist warm mit 20 Grad, aber nachts ist halt noch frisch.
Ja.
Ist gerade eine Gasflasche leer gegangen.
Das ist jetzt gerade, gell?
Ich erzähle jetzt mal nichts über minus 9 Grad und sowas, ne?
Ich hab's gesehen.
Oh, nee, nee, danke schön. Das ist nicht so unsere Temperatur.
Jetzt, wie ist denn das? Auf Malle ist es ja mit der Camperei nicht ganz so einfach, sagt man, ne? Wie macht ihr das? Wie löst ihr das?
Das ist tatsächlich nicht so einfach. Das ist tatsächlich eines der schwierigsten Gebiete zum Freistehen, weil wir sind eigentlich wirklich, also wir sind richtig hier Freisteher. Wir stehen einmal im Monat vielleicht auf dem Campingplatz, wenn überhaupt, und dann geht's um eigentlich Wäsche waschen. Oder mal alles rausräumen, neu einräumen, ein bisschen sauber machen. So diese Sache halt. Mallorca ist sehr, sehr eng, sehr, sehr klein. Speziell hier oben im Gebirge ist ein bisschen problematisch. Unten im Südosten hast du die Problematik, dass es sehr, sehr viel zugebaut ist und man eigentlich, ja, wo will man stehen, wenn man auf einer Insel ist? Strand.
Plus es gibt natürlich auch kaum die Möglichkeit überhaupt, wenn man möchte, könnte man auch nicht auf dem Campingplatz, weil es gibt keine.
Es gibt ein paar private Stellplätze, private Unterkünfte, sowas gibt es, ja. Entsorgungsmöglichkeiten gibt es genau eine einzige, die ist in Palma. Also, und allgemein die Wege auch zu den Küsten immer sehr, sehr eng. Also das hier war eine richtig deftige Serpentinenstraße, wo wir gerade so rumgekommen sind. Einmal mussten wir sogar zurückstoßen. Ist ein bisschen problematisch hier, muss man ganz klar sagen. Ja. Absolut, ja.
Sind wir ehrlich.
Aber man findet doch irgendwie einen Platz offensichtlich, weil ihr seid da jetzt ja schon eine Weile, oder?
Genau,
wir sind jetzt seit 4 Wochen auf Mallorca. Und also bisher, also man fährt irgendwann, ich meine, man ist ja nie weit weg von einem anderen Platz oder den man schon kennt. Zur Not fährt man halt zurück. Ich meine, man braucht eine Stunde von der einen zur anderen Seite. Wenn man nicht übers Gebirge fährt und dann, ja, muss man halt mal ein bisschen fahren, dann findet man wieder ein Plätzchen. Oder hat er den schon mal?
Park for Night hilft.
Ja.
Wollte ich gerade fragen, ihr macht's mit Park for Night, ne?
Ja. Das ist ja immer so ein bisschen so die verteufelte App. Aber ganz ehrlich, also...
Warum?
Es ist ja schon immer so ein bisschen von wegen dann das Massenfreistehen und dass man Plätze freigibt, wo man freistehen kann. Also man hat ja schon immer so ein bisschen das Gefühl, das dürfte man nicht machen. Man dürfte nicht nach Park for Night fahren, finde ich. Oder? Geht ja auch
bei
so.
Bei manchen so.
Echt?
Schon, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, also wir fahren zu 95% über Park for Night.
Ja.
Ihr meint, man dürfte nicht, weil es dann auch wieder so Massen oder weil da auch andere dann auch stehen oder wie?
Ja, oder genau, oder auch halt frei, ja genau, dann es ist ja immer auch so ein bisschen so das Ding, es wird ja immer so ein bisschen dargestellt, auch in YouTube und so weiter, der einsame Vanlife-Stellplatz und so weiter. Das ist ja in den wenigsten Fällen auch der Fall.
Also
wir finden es zum Beispiel auch immer ganz angenehm, wenn irgendwo in der Nähe noch jemand steht, wenn man gerade schon irgendwo im Nirvana steht.
Ja.
Genau.
Ich finde das immer ganz eine angenehme Sache, weil wenn mal irgendwas ist nachts, dann ist noch jemand da.
Genau.
Ich meine, da seid ihr aber auch schon ein bisschen tiefer drin, weil für mich ist das völlig selbstverständlich, diese App zu nutzen, wenn ich unterwegs bin mit dem Camper. Und dass jetzt dann Leute das auch kritisieren als zu Mainstream, das ist dann schon sehr tief drinne, würde ich jetzt mal einschätzen.
Es gibt ja immer Leute, die was gegen das andere haben. Wir haben schon Menschen kennengelernt on the road, die dann gesagt haben, ja, also sie schreiben bewusst negative Kommentare rein oder falsche Kommentare, damit die Leute nicht an den Platz fahren.
Ja
gut, oder aber gar nichts oder so, ne? Damit man irgendwie die guten Plätze verrät man sich nicht und dann irgendwie sowas, ne? Das,
aber wenn du schon da warst, was bringt dir das dann, wenn, also es war ein Quatsch, also.
Ja.
Ja.
Aber so prinzipiell kann ich es, glaube ich, verstehen. Also jetzt gerade, was das Thema Überwintern in Spanien angeht, da haben wir letztes Jahr, glaube ich, die Schließung der Schlangenbucht war. Jetzt stehen sie alle auf der Ziegenwiese. Und da muss man ja sagen, das Verhältnis der überwiegend deutschen Camper oder das Verhalten der überwiegend deutschen Camper ist da, sagen wir mal, ein bisschen zweifelhaft oftmals, ne? Also man hört da immer wieder von Exkrementen in Hecken und auf der Wiese und das Brauchwasser wird einfach abgelassen und also Dinge, der Müll wird liegen gelassen. Das ist natürlich so ein Thema, wo, glaube ich, was, glaube ich, auch die Spanier nicht so lustig finden. Da gibt es ja jetzt schon viele die da so Sachen sagen wie, ja, hier keine Deutschen hier und sowas. Habt ihr sowas erlebt?
Nee, also was wir definitiv erlebt haben, was auch wirklich echt ein bisschen shocking war, war nach Marokko zurückzukommen, nach Spanien. Und das ist schon krass, also an den Stellplätzen, was da teilweise abgeht. Also gerade Tarifa vor allem oder diese Pulpi-Ecke unten im Süden, ja wirklich im absoluten Süden, das ist schon Wahnsinn. Also da stehen hunderte Camper auf einem Platz, ja, das ist schon Wahnsinn. Wir haben immer so ein bisschen versucht, davon wegzukommen, aber das ist schon krass. Aber so von Einheimischen überhaupt, also gar nichts Negatives.
Wir haben tatsächlich sehr positive Erfahrungen wieder in Spanien hier gemacht mit den Einheimischen.
Ja.
Aber dieses Massenstehen teilweise, also das konzentriert sich immer auf ein paar Kilometer. Das ist wie mit dem Ballermann. Das konzentriert sich auf einen Fleck. Und dann bist du ein paar Kilometer weiter und dann stehst du auf einmal Mutterseelen alleine.
Okay.
Das fand ich sehr interessant.
Ich hatte nur gestern mit Freunden gesprochen, die gerade tatsächlich auch da unten in der Gegend sind, also in Südspanien sind. Die waren jetzt auch vor ein paar Tagen noch auf Gibraltar, sagt man, glaube ich, ne? Oder in Gibraltar, keine Ahnung. Und die haben eben genau Gibraltar. Das auch erzählt. Also die haben auch gesagt, die Stellplätze teilweise extrem voll, oftmals auch so, dass du wirklich auch keinen Stellplatz mehr kriegst, auch wenn du dich an die Ecke stellst, das passt dann einfach nicht mehr. Und die haben wohl von dem einen Stellplatzbetreuer oder Betreiber gehört, sie mögen sich doch bitte für 2027 schon mal vormerken, weil 2026 sei auch schon ausgebucht.
Ja, du hast natürlich ganz, ganz viel ältere Camper auch hier, die natürlich auch dann wirklich über Monate ja einen fest gemieteten Platz haben, ja, einen Campingplatz.
Genau, das war ganz anders zu Griechenland, weil wir haben ja auch 2 Winter in Griechenland verbracht und es ist hier in Spanien komplett anders.
Ja, komplett anderes Publikum.
Ja, also das Publikum ist auch komplett anders.
Beschreib mal.
Vom Publikum her würde ich jetzt einfach mal salopp sagen, es ist letztendlich das ältere Publikum. Ja. Ich sag mal so diese...
In Spanien jetzt.
Genau, die Überwinterungsrentner, sage ich jetzt mal, die dann auch mit größeren Fahrzeugen unterwegs sind und dann tatsächlich ja auch diese, wie beschrieben, diese langfristigen Stellplätze, festen Stellplätze letztendlich nehmen für ein paar Monate. Und in Griechenland, gerade auf dem Peloponnes, war es in den letzten 2 Wintern so, es hat ja kaum was offen, also da gibt's kaum Campingplätze, die im Winter offen haben und dementsprechend stehen sowieso auch fast alle frei und es ist aber nicht so ein geballtes Freistehen. Klar, es gibt so 2-3 Orte, da ist es sehr viel, aber insgesamt, finde ich, ist es dort nicht so gedrängt.
Du hast natürlich auch in Griechenland natürlich auch viel mehr ältere Wagen oder Selbstausbauten und so weiter.
Und jüngeres Publikum.
Und wesentlich jüngeres Publikum, ja, auch Hippie angehauchteres Publikum teilweise. Und hier in Spanien ist halt wirklich auch klassisch, ja, so, ja, Concorde, der Liner, der Teil, in die, also eher so die solideren Mainstream-Wagen, nenne ich es jetzt mal.
Ja. Ich fand das auch in Fuerteventura auch so krass. Das kenne ich ja auch als ein beliebtes Feriendomizil oder ein beliebtes Domizil für viele Deutsche. Da bin ich hingeflogen und das war schon ein krasser Kontrast. Also es gab so zum einen Teil gab es so jüngere Menschen, die ein bisschen sportlicher unterwegs waren und dann gab es aber auch wirklich diese Goodbye Deutschland Menschen, die einfach dort irgendwie jährlich sind, ein halbes Jahr oder teilweise was weiß ich. Also das war echt krass, wie besiedelt das war und das, was ihr gerade sagt, das Publikum, so Concorde oder was auch immer, die dann wahrscheinlich jedes Jahr dahin fahren, das gab es dann halt als Äquivalent, als Flugreisende, auch in Fuerteventura, so krass. Okay. Ne? Also Spanien scheint wohl schon, gerade so beliebte Orte in Spanien scheinen wohl schon so immer wiederholende Domizile zu sein von einigen Deutschen. Ne?
Definitiv.
Es ist ja auch günstiger.
Ja.
Definitiv. Mhm.
Die Lebenshaltungskosten sind natürlich nicht so hoch. Also gerade wenn ich mal jetzt mir die Supermarkt angucke, Ist Spanien mit das günstigste Land, wo man in Europa hin kann. Und Griechenland ist der Supermarkt 30% teurer als in Deutschland.
Genau. Das ist nur so ein klassisches Beispiel für uns, wenn wir darüber reden. Also der Lidl ist, 30%
teurer. Allein schon von der Steuer her.
Ach so.
Ja. Und du hast natürlich auch in Spanien viel, viel mehr Möglichkeiten. Weil in Griechenland unten, da wo man überwintern kann, ja gut, das ist dann je nachdem, das ist dann Kreta, das ist dann Peloponnes vor allem. Ja. Und die Peloponnes sind halt schon auch relativ klar. Also für den ersten Winter okay, hat man ein bisschen Auslauf, für den zweiten Winter ist dann schon eher ein bisschen dünn. Die Möglichkeit, da hast du viel, viel mehr Möglichkeiten in Spanien.
Definitiv.
Du kannst auch mal nach Portugal rüber, kannst nach Marokko rüber. Mhm. Hier läuft jetzt wirklich gerade direkt eine Ziege neben uns und frisst am Busch.
Zwei. Ich habe das gerade so aus dem Augenwinkel gesehen und ich dachte mir, haben die jetzt
eigentlich... Hast du das gesehen?
Ja.
Hey, was siehst du das denn? Ich sehe hier nur drei Bildschirme.
Da sind zwei
Ziegen. Vor Meer. Das Tier ist vor dem Meer lang gelaufen.
Kann ich mich selber da ausblenden, oder wie?
Nee, ich sehe dich. Also ich sehe uns alle drei. Wahnsinn, ey.
Ja, ich sehe uns alle drei auch, aber nicht so groß, dass ich jetzt die Ziege hier gesehen hätte.
Kannst du dir dann ja später nochmal anschauen.
In Slow-Mo werden wir die Ziege nochmal einblenden. Ich würde gerne einmal nochmal schnell nach Marokko gehen. Ihr habt gerade gesagt, ihr wart ja schon da. Das sieht man
jetzt
doch.
Jetzt sehe ich die Ziege und auch das Meer. Ich habe euch jetzt gerade auf Fullscreen und jetzt sehe ich alles.
Wahnsinn.
Hier wird's also, langweilig.
An dieser Stelle, den Podcast hier gibt es ab sofort auch auf YouTube in einer Anschauversion und da könnt ihr die Ziege sehen, die gerade sehr erstaunt ins Wohnmobil reinschaut.
Träumchen.
Wahnsinn.
Alles für euch bestellt, Jungs.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hätte da noch mal eine Frage zu Marokko. Gerne. Ihr habt ja gerade gesagt, ihr wart die Tage oder vor kurzem in Marokko und auch von Marokko sagt man so Dinge wie, ja, es sei inzwischen sehr überlaufen und so. Wo wart ihr? Was könnt ihr empfehlen? Und was empfehlt ihr bitte nicht im Podcast, sondern mir persönlich später?
Wir waren insgesamt, das waren 4.500 Kilometer, die wir in Marokko zurückgelegt haben. Das heißt, wir sind erstmal die Atlantikküste runter bis kurz vor der Westsahara. Und dann sind wir eigentlich...
Oh, Vorsicht, Westsahara.
Nein, dafür ist es egal. Also kurz vor der Grenze letztendlich, so dann, die auf Google zu sehen ist. Dann ging's rüber nach Gulmim und dann sind wir letztendlich parallel die ganze Zeit zur Sahara und sind dann wiederum nördlich. Das heißt, wir haben so eine Art Dreieck gemacht und waren eigentlich so in jeder Region haben wir auf jeden Fall mal angekratzt. Also 10 Wochen waren für unsere Verhältnisse sportlich, weil es waren ja auch 4.500 Kilometer in der Zeit. Wir haben aber auch Leute kennengelernt, die das Ganze in 2 Wochen gemacht haben.
Ja, das ist...
Und was wir jetzt von anderen auch immer wieder mitbekommen haben, ist letztendlich gerade an der Küstenregion wird man weggeschickt. Offiziell ist Freistehen nicht erlaubt und wir standen tatsächlich fast die ganze Zeit...
Man wird freundlich eskortiert von der Polizei zu einem sicheren Platz, so muss man sagen.
Auf bezahlten Stellplätzen, also fast die ganze Zeit. Es waren ein paar... Orte, wo wir nicht auf dem Campingplatz standen, aber ansonsten standen wir eigentlich fast nur auf dem Campingplatz. Nicht, weil wir uns unsicher gefühlt hatten, aber wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, mit vielen Menschen schon gesprochen hat, möchte man irgendwann den Kopf ausschalten. Weil das sind wir kennen das von der Kultur halt, weil wir waren ja schon viele Jahre auch in Ägypten. Ich möchte die beiden Länder nicht miteinander vergleichen, aber Kultur ist ähnlich und sind halt sehr offenherzig und dann reden sie viel und man kommt sehr einfach in Kontakt und irgendwann, ja, ist, ich sag mal, der Sozialmodus dann auch durch und dann braucht man auch einfach seine Ruhe.
Ja, was du natürlich auch wirklich nicht willst nach einem langen Fahrtag ist dann einfach das, und das kann ohne weiteres passieren, dass du eigentlich dich gerade so ein bisschen zur Ruhe setzen willst und abends ins Bett legen willst und auf einmal hast du 20, 30, 40 Kinder ums Auto rum. Das brauchst du nicht. Und da kannst auch schon, könnte es schon noch mal zu unschönen Situationen kommen. Halt, ja.
Das haben wir so einfach vermieden und dann war das absolut relaxed für uns. Ja. Und das war für uns auch eigentlich von Anfang an klar. Und ich meine, mal ganz ehrlich, die Plätze kosten nicht die Welt. Also das zwischen 5 und 10 Euro bist du dabei und hast alles, was du brauchst.
Genau. Und es ist ja auch unterstützenswert. Genau. Der König hatte, soweit ich das weiß, 80 bis 90 Campingplätze irgendwie angeordert oder sowas. Und genau. Die gibt es jetzt auch. Und die sollte man dann auch irgendwo, denke ich, unterstützen, wenn man schon in so einem Land ist.
Ja. Der König ist dort das Staatsoberhaupt in Spanien.
Ja.
Echt?
In Marokko. Nein,
in Marokko. In Marokko. Ach so.
Ja.
Ich war Marokko, grad
ja. Ja, hallo Philipp, wir sind jetzt gerade bei Marokko.
Ja, ja, ich bin ein bisschen hängen geblieben bei irgendwas.
Wie habt ihr Marokko geplant oder seid ihr einfach losgefahren? Wie
war das? Marokko geplant, tatsächlich mit das erste Mal seit 3 Jahren reisen, tatsächlich mit einem kleinen Reiseführer.
Ja.
Das machen wir eigentlich auch so normalerweise nie. Und dann hauptsächlich YouTube.
YouTube wobei, und die Reiseführer, ja.
Wobei die Auswahl tatsächlich an Marokko-Videos, an guten Marokko-Videos echt knapp war, muss ich sagen. Ja.
Daher das war kommt nicht, auch die Frage tatsächlich.
Das war nicht so wirklich zielführend, die ganze Geschichte. Ja. Und was wir jetzt letzte Woche veröffentlicht haben, irgendwie ist das gar nicht gut gelaufen, aber so ein Fazitvideo gemacht über Marokko, über unsere Eindrücke, an was man denken sollte, wie es mit der Überfahrt ist, wie es im Land ist. Und da haben wir alles mal so versucht, in einem quasi unendlichen Video von 55 Minuten das mal irgendwie zusammenzufassen. Weil wir hätten uns das tatsächlich in der Form auch gewünscht, als wir losgefahren sind. Mhm. Dass man einfach schon mal so einen groben Überblick hat. Weil man fährt schon so ein bisschen...
Blindflug.
Ja, es ist schon ein bisschen Blindflug. Weil Spanien, Griechenland, da findest du Infos ohne Ende.
Ja, genau.
Und Marokko ist auch gerade so ein bisschen so ein Hype-Land, finde ich. Ja.
Zum Thema Marokko, was hat euch da am besten gefallen?
Also.
So,
ganz, jetzt was
ganz,
du jetzt sagst.
Ganz, ich fange mal an, oder?
Genau, sag also. Du mal, dann sag ich.
Also ganz flach und plump erstmal angefangen mit der Küste, bin ich der Meinung, dass es schönere Küstengegenden gibt wie in Marokko. Wobei auch da, wir speziell in El Essaouira, war wunderschön gewesen. Auch so ein bisschen Hippie-Flair, so ein bisschen Kite- und Surf-Flair in der Stadt. Unheimlich viel Kunst, das war sehr toll. Runterzus wurde es dann so ein bisschen, es wurde immer einsamer und einsamer und einsamer. Und dann sind wir abgebogen Richtung Sahara von Guilmim, von einem Kamelsmarkt, dann in Richtung Sahara, ungefähr Richtung Mesuga. Also das ist, wenn man auf die Karte guckt, südöstlich, Mesuga. Und das war der Kracher. Ja. Also das war wirklich der Hammer. Wir standen zwar auf einem Campingplatz und nicht frei, weil freistehen, finde ich, da nahezu unmöglich ist, aufgrund von den vielen Verkäufern. Also du hast eigentlich quasi keine 5 Minuten für dich, weil du wirst immer angesprochen. Mhm. Kamelsausfahrten, Quad-Ausfahrten, Motorradausfahrten, Kamelsausfahrten und so weiter. Aber wir standen wirklich quasi in den Dünen. Und wir haben direkt auf Erg Chepi geguckt, auf einer der höchsten Dünen Marokkos. Also Wahnsinn. Geil. Wir sind mit einem ATV, mit einem Quad, sind wir für 2 Stunden da durch die Wüste gebrettert. Es war der absolute Hammer. Und auch die Strecke von Mesuga in Richtung Totra und Dadesschlucht. Das ist ein bisschen mehr im Inland. Also das waren für mich die absoluten Highlights.
Diese Quad-Tour, durftet ihr da selber, waren die getrosselt oder ihr seid da selber einfach durchgeballert?
Also normalerweise sind es...
Das ist ja relativ, mal was Cooles.
Das hatten wir auch aufgenommen. Das war wirklich unser absolutes Highlight.
So Buggies, ja.
Normalerweise fährst du ja mit den ganz normalen Quads, die so ein bisschen höher sind und so weiter, ein bisschen unsportlicher. Wir hatten uns dann irgendwie mal was richtig Schönes gegönnt und haben uns dann tatsächlich einen Buggy genommen. Und zwar mit 1000 Kubik und das Ding hat über 200 PS gehabt.
Und, boah, geil.
Und das war, also ich hab, und ich bin Motorradfahrer damals gewesen. Aber bei dem Teil in der Wüste, bei, keine Ahnung, 45 Grad in der Düne querliegend, da musst du Gas geben, weil ansonsten fällst du einfach um und wir sind da Vollgas, sind wieder durch.
Du willst da eigentlich gar kein Gas geben.
Aber die meiste Zeit wirklich Vollgas zu geben, mit dem Teil traust du dich gar nicht, weil das einfach absolut aggressiv ist.
Und das kannst du da ohne Führung, kannst du da einfach durch die Dünen ballern.
Ist ein Guide mitgefahren.
Genau.
Aber ja gut, ihr konntet trotzdem fahren, wie ihr wollt.
Du musst natürlich aus tatsächlich versicherungsrechtlichen Gründen musst du in einigermaßen dem Guide hinterherfahren.
Ja,
Für die Zuhörer an dieser Stelle, ihr seht gerade Philipp Anderer, während er googelt nach schnellste Möglichkeit.
Nein. Ich kenn solche Touren und die sind halt meistens sehr Touri-mäßig, sage ich jetzt mal. Also so
wir waren alleine mit dem halt.
Das war was Geiles.
Das war dann halt optimal.
Genau, und da hast du dann halt meistens so untermotorisierte Sachen, fährst auf irgendwelchen Wegen rum und deswegen finde ich sowas halt übertrieben geil. Also ich bin mal mitgefahren bei so einem ähnlichen Teil in Südamerika. Das war auch so eine Teil der Atacama-Wüste, sehr hohe Dünen auch. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, ist schon geil irgendwie, aber ich würde das Ding jetzt einfach gern selber fahren. Was ist das? Also warum kann man sowas nicht einfach mal anbieten irgendwo? Und das gibt's halt fast nirgends, ne? Ist halt geil, dass man sowas dann auch machen kann.
Uns guckt gerade die Ziege ins Auto. Die steht ungefähr 2 Meter daneben.
Jetzt haben wir die ersten Highlights ja schon gehört. Sandra, was waren deine?
Tatsächlich Merzouga. Wir standen ja dort über 1,5 Wochen. Merzouga fand ich einfach den absoluten Knaller. Also wir waren ja schon in Wüsten, aber das hatte ein ganz...
Wir haben 14 Jahre in der Wüste gelebt.
Ja, aber es war ein ganz besonderer Flair. Aber ich fand auch Ifrane mit den Berberaffen
auch schön.
Ganz tolle Marmeladenklasse-Momente, weil... ja.
Marmeladenglas-Momente.
Ja.
Das kenne ich gar nicht.
Das möchtest du einfach in einem Marmeladenglas einvakuumieren und dann immer wieder mal rausholen. Oh. Mega schön im Wald. Das komplette Kontrastprogramm natürlich zu einer Wüste im Wald.
Da hatten auch die Häuser wieder Dächer.
Genau. Und dann einfach die freilebenden Berberaffen, die es ja nur dort so gibt. Und ja, freileben, diese Tiere interagieren sehen und dann bist du am Aufnehmen, auf einmal sind sie neben deinem Auto und das waren halt ganz, ganz tolle Momente einfach, die du so nie wieder vergessen wirst. Und das kannst du in dem Sinne, ja, an wenigen Orten, glaube ich, jetzt so nah an Deutschland kaum erleben. Und das war schon toll.
Die Pizza hätten sie uns jetzt nicht klauen müssen.
Die Pizza hätten sie uns nicht klauen müssen, die Affen, aber ansonsten... Man kann nicht alles haben im Leben. Ich teile ja gerne.
Ja, so lecker.
Ja. Aber gibt's das
leckere
so
Pizza in Marokko?
Wahnsinn.
Die war richtig gut.
Ja. Okay.
Die war richtig lecker dort, ja.
Und es war auch eine unheimlich tolle Abwechslung zu der ganzen Taschin-Geschichte.
Genau.
Ja. Also ich finde arabisches Essen mega geil.
Ja.
Aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Wenn du halt nur so Hummus oder ja, Taschin oder was auch immer.
Ja, das ist letztendlich, wie wir auch halt alle aufgewachsen sind. Also ich meine, wir sind ja nun mal mit unserer Küche groß geworden. Und ich meine, wir essen gerne querbeet durch. Aber irgendwann vermisst du natürlich auch immer das, wo du mit aufgewachsen bist. Das ist normal.
Ja, ich hatte in Peru habe ich, also Peru hat wirklich eine, also ich kriege jetzt vielleicht auch Hate von dem einen oder anderen, aber ich finde eine schreckliche Küche. Wobei Peru geht, aber auf jeden Fall gab es da manchmal auch Pizza zu essen und das habe ich 1-2 Mal gemacht. Die haben die Pizza mit Koriander gewürzt. Ich dachte irgendwann nicht, also ja, wenn man so Europa gewöhnt ist, dann findet man das einfach nur abschreckend.
Wobei ich tatsächlich
so in anderen Koriander Ländern passiert. Gut
find, in arabischen Essen.
Aber nicht auf einer Pizza.
Auf einer Pizza nicht?
Nee. Aber schon mal in Indonesien gewesen.
In Ägypten gab es viel Koriander und das war gut.
Da ist die Küche auch anders.
Ja, genau. So ähnlich wahrscheinlich, ja.
Ja.
Naja, ich habe jetzt noch mal so eine andere Frage, nachdem ich gerade zu einem Thema am Recherchieren bin und ein Video dazu baue, zum Thema Wasserversorgung. Wie habt ihr denn das Thema Wasser gemacht? Also ich glaube, wenn man so in Mitteleuropa unterwegs ist, macht man sich ja immer wenig Sorgen übers Trinkwasser. Wie ist es bei euch?
Jetzt sage ich dir mal was. Alp ist ja auch ein Kooperationspartner von uns. Und mit denen hatten wir auch nochmal Rücksprache gehalten, weil ich auch ein bisschen Bedenken hatte, weil außer der Türkei waren wir jetzt so weit außerhalb von Europa.
Genau, nicht mit dem Camper, ja.
Genau, dann haben wir nachgefragt, wie das aussieht, ob der Alpfilter dann auch wirklich reicht. Also wir haben den 3-Stufen-Filter und sagten die überhaupt gar kein Thema. Und wir hatten auch überhaupt keine Probleme, es war alles in Ordnung. 2-mal haben wir tatsächlich, weil man muss tatsächlich auch, egal, wenn du am Meer bist, das Wasser da vorher mal ein bisschen probieren. Und dann hast du halt so ein bisschen Salzwasser mit drin gehabt. Und das Problem hatten wir zweimal. Da war so ein salzig-süßlicher Geschmack. Aber wir hatten nie irgendwie Probleme gehabt. Wir trinken das Wasser. Also wir trinken das Wasser, wir duschen mit dem Wasser, alles gut.
Ja, und es war nichts. Und wir haben den Film jetzt uns angeguckt.
Genau, wir haben das rausgeholt und das sah okay aus.
Der sah völlig in Ordnung aus. Also das kennen wir aus anderen Ländern.
Aus Deutschland nämlich. Unser Alpfilter sieht tatsächlich, wenn wir in Deutschland sind, am schlimmsten aus.
Ja.
Das ist ganz merkwürdig. Warum, wegen dem Kalk oder was?
Nee, du siehst ja die Ablagerung in dem Grobfilter, in dem Vorfilter im Endeffekt. Da siehst du ja schon, was durchgeht.
Das deutsche Leitungswasser ist nicht so geil, wie es gepredigt wird, oder wie?
Kannst dir nicht sagen. Ich finde es selbst merkwürdig, aber eigentlich kann das auch gar nicht sein. Aber tatsächlich ist unser Filter in Deutschland am schnellsten verstopft und am dreckigsten. Das, also ganz komisch.
Ich verstehe es überhaupt nicht.
Ach, krass. Gut, kann das an dem vielen Chlor liegen, was die immer benutzen, die Länder? Also, dass da halt viel abgetötet wird einfach auch schon?
Keine Ahnung. Also letztendlich ist es so, wir haben die ganze Zeit auf den Campingplätzen auch das Wasser bezogen oder auf Stellplätzen und haben das Wasser durchweg getrunken, hatten keinerlei Probleme. Ich bin auch echt froh drum, denn irgendwelche Gallonen hier noch rumstehen auf diesem begrenzten Raum, da habe ich keine Lust drauf.
Nee. Ja, ja.
Aber was könnt ihr denn jetzt unseren Zuschauhörern so mitgeben, wenn die jetzt eine Reise planen? Gibt es irgendwelche, also nachdem ihr ja so viel Zeit im Wohnmobil verbringt, gibt es irgendwelche Cheats und Tricks und Ausrüstungsgegenstände, wo ihr sagt, ha, das hätten wir nicht gedacht, das braucht ihr unbedingt?
Gibt es Händler, die ihr empfehlen könnt?
Da fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein.
Also,
das, nein, Quatsch.
Da müssen, also in Bezug auf die Händlergeschichte müssen wir ja sagen, sind wir super happy. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, weil wir uns jetzt hier gegenüber sitzen. Das haben wir ja schon auch in ein, zwei Videos auch gesagt gehabt. Und ja, ich meine, Sunlight ist jetzt nicht, ist jetzt kein Mercedes Sprinter Hümer zum Beispiel. Aber
das kann auch was Positives sein. Also.
Kann auch was Positives sein. Nee, also wir hatten natürlich Garantieleistung, aber wir haben mit vielen Leuten auch über dich, Philipp, gesprochen oder über die Gyma im Allgemeinen. Also das hat beim Kauf angefangen und das ging bei den Garantieleistungen weiter. Und das ist auch ganz offen und ehrlich und transparent auch in unseren Videos. Es sind Dinge kaputt gegangen, die Mikroschalter, Wasserhahn und solche Geschichten, die jeder kennt.
Klassiker.
Aber wie dann damit umgegangen wird, wie darauf reagiert wird und wie unkompliziert, das fing ja beim Kauf schon an, dass der, wie ist unser Verkäufer?
Christian Wolz
mit einer Leiter neben unserem Wagen stand und dann oben mit über FaceTime uns gezeigt hat, wie die Solarpaneele aufs Dach kommen. Also Spitzenklasse.
Ja, und so die Dinge, die man, die für uns tatsächlich, also wir haben uns ja natürlich damals auch viele Gedanken gemacht, hatten genug Zeit. Was ist für uns wichtig und wie? Wir hatten es eben gerade vom Wasser, tatsächlich diesen Filter drin zu haben und das Wasser immer trinken zu können, ist einfach mega. Also man hat nirgendwo noch das Wasser rumstehen. Ich meine, man braucht ja schon genug andere Getränke, Milch, Tonic und solche Geschichten.
Tonic?
Natürlich für den Gin.
Wer trinkt denn Tonic? Ne?
Und dann muss man das nicht auch noch irgendwie mit rumkarren. Also ich finde so diesen Wasserfilter... Finde ich wichtig.
Ich muss jetzt gleich mal nachfragen, habt ihr einen Filter quasi vorm Tank oder hinterm Tank? Also
hinterm Tank.
Hinterm Tank, okay. Also fest verbaut.
Macht es einfacher vom Befüllen her.
Ja, genau.
Was ich mir jetzt dachte, das gibt es ja jetzt von Alp, die neue Lösung mit diesem Vorfilter nochmal beim Befüllen, der dann auch nicht zu viel Druck wegnimmt. Das ist sicherlich nochmal, das wäre nochmal sicherlich eine Option.
Genau.
Aber generell, ich habe vor 4-5 Tagen habe ich den Wassertank mal gespült ein bisschen, habe da auch mal reingeschaut, also da war kaum was irgendwie an Ablagerung, fast nichts. Du hast dann mal ein paar Sandkörnerchen da drin liegen, aber das ist wirklich nichts Wildes.
Ja, gut.
Okay. Alles gut. Aber ansonsten, ja, was ist ansonsten? Also, was wir auch definitiv zu schätzen wissen, das ist der Router. Wir arbeiten mit dem Netgear-Router, wir haben keinen Starlink. Damit sind wir super happy. Wir hatten den M2, den M6, den M3 aktuell jetzt gerade an Bord. Das ist natürlich für uns eine super wichtige Sache, weil wir natürlich auch arbeiten und nicht nur YouTube machen. Auch die Verriegelung schätze ich unheimlich. Wir haben so Verriegelungen vom Wagen von Solify und auch von Steel. Auch den Einbruchschutz haben wir auch mit eingebaut. Das, finde ich, gibt mir eine unheimliche Gelassenheit.
Ja, weil es ist ja nun mal ein Fiat Ducato und ich meine, das ist ja jetzt nur zu Genüge bekannt, wie schnell man den aufbekommt und dementsprechend, so fühlt man sich einfach sicherer. Auch weil, ja, nur mal zum Beispiel, wir hatten ja jetzt auch einen Mietwagen hier auf Mallorca, da gab es einen Einbruch.
Jetzt direkt vor ein paar Tagen.
Und
also vor zwei Tagen.
Genau, vor zwei Tagen. Und dementsprechend bin ich echt happy, dass wir hier einfach da nochmal ja Sorge für getragen haben, dass diese Dinge einfach da sind. Es gibt einfach ein anderes Gefühl.
In Verbindung mit einer Pandora-Alarmanlage, wo es ja diesen Home-Modus gibt.
Ja.
Das heißt also, ja, wenn irgendeiner von außen irgendwie versucht, in den Wagen zu kommen, kannst du hier beruhigt eigentlich dann schlafen, weil es geht direkt ein Alarm los. Ja. Und du kannst natürlich auch, wenn du in der Stadt bist, natürlich dann über Mobilfunk gucken, ist irgendwas, ist alles in Ordnung, ist alles geschlossen. Also das macht schon, das finde ich persönlich sehr, sehr gut.
Und ich finde mal eine Sache vielleicht noch, es kommt ja immer drauf an, wie lange ist man unterwegs, was hat man für Verbraucher, dass man für sich so sein Stromsetup finden muss. Da kann man nichts Allgemeines sagen, finde ich, weil ich glaube, da braucht einfach jeder was anderes. Wir haben ja einen viel höheren Stromverbrauch. Andere sagen dann ja, okay, ich möchte aber mit Induktion kochen, dann hast du nochmal einen anderen Stromverbrauch. Ja. Und dementsprechend muss da jeder so für sich überlegen, okay, was brauche ich? Und möchte ich dann einen Wechselrichter verbauen oder sonst irgendwas? Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir das anders lösen können einfach.
Vom Stromsetup sind wir super aufgestellt bei uns.
Was habt ihr konkret?
Wir haben fest installiert auf dem Dach 2x 110 Watt Solar auf dem Dach. Dann haben wir eine 270 Ampere Creabest unterm Beifahrersitz und haben jetzt seit 3 Wochen das ganz neue DJI-System drauf, das ganze Ökosystem im Endeffekt. Und das ist natürlich auch, also das gab es ja schon von EcoFlow vor einem halben Jahr ungefähr. Ja, okay. Dieser Power Charger im Endeffekt, wo du über 12 Volt halt, also wir können jetzt aktuell, wir haben 2 Charger, einmal mit Solar und mit 12 Volt über die Lichtmaschine und einmal nur über die Lichtmaschine, innerhalb von 78 Minuten 1 kW auftoppen auf die Powerstation. Das finde ich einen absoluten Gamechanger zu allem. Weil Powerstation an Bord, alles schön und gut, aber die willst du ja auch benutzen. So, und wie tust du die wieder aufladen? Über 12 Volt das ist ja eine Katastrophe, das dauert ja Stunden. Und so hast du halt wirklich innerhalb von einer Stunde ungefähr,
eine Stunde fährst du das Teil
aufgeladen. Und das ist schon, das finde ich schon super.
Und damit sind wir letztendlich happy. Aber wie gesagt, wenn jemand einen ganz anderen Verbrauch hat, dann braucht er auch andere Sachen. Das ist,
finde ich, einen ganz wichtigen Hinweis. Ne? Also das ist, wir hatten das Thema, Philipp, ja neulich mit dem Marc Dobschall auch von der Camperklinik Dobschall. Und der hat auch was Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, ja klar, gibt es so Einsteiger-Setups, das kannst du immer mal machen, ne? Mit ein bisschen Lithium, ein bisschen Solar und alles andere ist dann wirklich höchst individuell. Und finde ich dass ihr die Erfahrung auch macht, ja.
Ganz klar.
Ja, man muss sich da, glaube ich, auch so ein bisschen reinfinden. Also ich meine, als wir früher mit dem VW-Bus unterwegs waren, war das nochmal ein ganz anderes Setup.
Aber es ist natürlich auch heutzutage, was viele Camper-Neulinge ja auch gar nicht wirklich wissen, du kannst ja mit 12 Volt, kannst du ja schon unheimlich viel anstellen, muss man sagen.
Ja, ja.
Also ob das jetzt Zahnbürsten, das wissen ja auch viele nicht, dass du einen USB-Anschluss hast, um die elektrische Zahnbürste wieder aufzuladen oder dass man ein MacBook über ordentliche USB-C-Charger auch laden kann.
Ja. Ja,
das wissen ja viele gar nicht.
Richtig.
Ja, eben, der Wechselrichter verbraucht halt einen Haufen Energie und auch Platz.
Ja.
Ne? Also das ist nicht ohne und wenn du das über 12 Volt abbilden kannst, dann hast du schon mal dir einen Haufen Energie auch gespart.
Absolut.
Das war unsere Zielführung.
Ist immer so diese Frage, ne? Haare föhnen, Kaffee kochen. So, das sind eigentlich die beiden Totschlagsargumente für einen Wechselrichter. Aber das kannst du natürlich mit einer Powerstation eben auch abfackeln.
Na klar, natürlich. Ja,
definitiv.
Natürlich.
Und du kannst auch den Kaffee mit einer Bialetti kochen und es gibt 12 Volt Föhne. Ne? Also das ist auch möglich.
Oder man macht so wie ich und mir föhnt sich gar nicht die Haare.
Oder
du
so.
Hast nicht genug.
Muss man halt in warme Länder fahren, gell? Wo die Haare so schnell ertrocknen.
Genau.
Ja, Mensch. vielen, vielen Dank bis dahin. Ich muss auch sagen, also ihr beiden als Kunden, ihr wart auch immer sehr angenehm. Nein, ihr habt eine sehr positive Energie mitgebracht. Also noch bevor ihr diesen YouTube-Kanal so richtig losgetreten habt, habe ich euch ja schon kennengelernt. Und das war immer ein sehr, sehr netter und respektvoller, freundlicher Austausch. Ich glaube, das war damals so, da habt ihr mal so Drohnenaufnahmen von unserem Grundstück gemacht, habt mich drauf an, oder habt dann die Simone vorne an der am Infocounter, habt ihr drauf angesprochen und dann bin ich mal rausgekommen, hab mal mit euch gequatscht.
Genau, richtig.
Und so haben wir uns ja damals kennengelernt. Also, ja, ist natürlich cool, dass daraus so ein toller YouTube-Kanal entstanden ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich finde die Qualität und die Produktion und alles, was ihr da macht, das finde ich schon sehr, sehr gut. Also
Dankeschön.
Würde das euch auch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr da mehr Aufmerksamkeit bekommt auf das, was ihr da tut.
Ja, wir sind ja jetzt gerade aktuell super happy. Wir haben vor 2-3 Tagen haben wir die 20.000 Abonnenten geknackt und das ist für uns schon, das ist für uns schon toll.
Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Das war ja gar nicht der Plan gewesen.
Ja, genau. Nee, das ist schon
von dem her.
Das ist schon okay.
Also ich habe mir gerade auf jeden Fall euer Marokko-Video mal abgespeichert in die später Ansehenliste. Das heißt, das läuft heute Abend auf jeden Fall auf dem Fernseher. Ich bin sehr gespannt.
Ja, Marokko war irgendwie nicht mehr so der Knaller jetzt gewesen zum Ende hin. Ich weiß auch nicht, ob das zu weit. Das ist manchmal ganz komisch. Also bei uns ist es so, unser YouTube-Kanal ist nicht so wahnsinnig, habe ich manchmal das Gefühl, fokussiert auf uns, sondern viel über die Länder.
Genau, wo wir
reisen. Und dann merkst du natürlich ganz extrem, wie Videos ankommen zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, es ist schon was anderes, wenn du jetzt, weiß ich nicht, viel am Kaffee kochen bist, um den Van herum und eher dich selbst abfilmst. Bei uns ist es tatsächlich mehr, wir versuchen irgendwie ein bisschen Info, ein bisschen Mehrwert rüberzubringen. Und gerade Norwegen, Rumänien waren so eine Knaller-Destination, die richtig gut liefen. Marokko ist dann teilweise, hat man das Gefühl, doch dann schon ein bisschen zu weit weg. Iris und Uwe von Iris und Uwes Womo-Welt, das sind Freunde von uns, die hatten uns damals auch so ein bisschen geholfen, ein bisschen mehr zu wachsen mit YouTube. Die waren zum Beispiel mal, die haben sich tierisch gefreut über Island. Island lief komplett gar nicht.
Ja.
Wie, ein wunderschönes Land, ein absolutes Traumziel, aber wahrscheinlich zu teuer und zu weit weg auch vom normalen Camper.
Ist zumindest nichts, was man mal kurz in den Sommerferien anfahren kann, ne? Das stimmt schon.
Nö.
Ja, Päckchen Käse 22 Euro ist schon Ansage.
Ja, Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, ich würde jetzt auch mal sagen, ich sage jetzt schon mal ganz, ganz vielen Dank. Ich hätte aber gerne noch irgendein Schlussplädoyer, irgendein Schlusswort von euch beiden. Was würdet ihr denn gerne den Leuten noch so mitgeben?
Schlussplädoyer, nicht
was
schuldig.
Was das Reisen angeht und so.
Fällt mir spontan ein, es geht ja jetzt gerade wieder mehr in die Flugreisen, aber ich finde, egal ob es nun Camping ist oder egal auf welche Art und Weise man reist, Europa hat extrem viel zu bieten und es gibt unheimlich viele unterschätzte Länder, die man so nicht auf dem Schirm hat, sei es Rumänien, Estland, Slowenien. Da kann ich einfach nur sagen, die Menschen freuen sich tierisch, wenn man ihr Land wahrnimmt und die haben unheimlich viel zu bieten, neben diesen Top-Destinationen wie zurzeit zum Beispiel Norwegen, wo gerade jeder hin möchte. Es gibt viel in Europa zu entdecken und auch in Deutschland gibt es tolle Ecken, muss man auch dazu sagen.
Und man muss Europa nicht aufs Alter vorschieben.
Genau, das wollten wir nämlich erst machen.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Ding, gell?
Genau.
Ich mache erstmal die große, weite Welt und nachher, wenn ich alt bin, dann mache ich Europa. Das muss wirklich
Europa
sein.
Kann man sofort machen, weil Europa ist toll. Es macht richtig viel Spaß, da zu reisen.
Ach, schön. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Auf jeden Fall.
Dann sage ich jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank an Sandra und Jens, an Philipp natürlich
auch.
Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Ganz, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch beiden fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.